Der Radio Paloma Schlagermarathon 2018.
Jay Kahn ist bei mir. Hallo.
Ich grüße dich, hallo.
So Jay, also, geht's dir so sonst eigentlich gut?
Du, es geht mir blendend.
Ja, wir können ja den Hörern jetzt vielleicht verraten, du hast ja dann heute auch noch Geburtstag, also nachher dann.
Man will's nicht glauben, ja, was für ein Timing,
ja,
ne?
Wie alt wirst du denn?
Ich werde 35.
Wahnsinn, darf man das denn fragen als Frau?
Selbstverständlich.
Ja, weil Frauen sind da ja immer so ein bisschen, wenn es um ihr Alter geht, ein bisschen pingelig.
Nein, es ist vollkommen in Ordnung. Solange ich in meinen 30ern bin, ist alles gut.
Okay. Wie verbringst du denn dann deinen Geburtstag morgen?
Ich glaube, ganz entspannt mit der Familie. Da wird eine Torte angeschnitten. Dann essen wir noch was Leckeres. Nichts Spektakuläres. Einfach im Beisammen von Menschen, die ich sehr liebe.
Wird das dann bei euch im Restaurant stattfinden?
Ich gehe mal davon aus. Das also, trifft sich doch eigentlich ganz
ja,
gut, ne?
Ja. Der Papa kocht und dann
so
wird
muss
gefeiert.
Das sein.
Wein aufgemacht.
Ja, Pizza und Torte.
Sehr gut. Was ist denn so deine Lieblingstorte?
Ich mag die Schwarzwälder Kirschtorte. Das
oh,
ist
ja.
Schon wirklich.
Sahne.
Und Karottenkuchen, also Karottentorte
Carrot
mag
Cake,
ich auch.
Ja.
Carrot Cake, ja.
Da bin ich ganz bei dir. Ich muss jetzt ja sagen, also Sahne und Karottenkuchen. Oh, da kriege ich gleich ein bisschen Appetit, ne?
Eine fatale Kombination.
Kannst du backen?
Nein, selber? Überhaupt nicht.
Gar nicht?
Aber ich esse umso lieber.
Das ist gut. Ich esse sehr gerne und ich backe auch sehr gerne. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich backe lieber, als dass ich Kuchen esse.
Backst du mir eine Torte zum nächsten Geburtstag?
Das können wir machen.
Okay.
Sehr gerne.
Sehr gut.
Jay, ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass du mit deinem Papa ein Restaurant hast. Wie ist das denn überhaupt zustande gekommen?
Du, mein Vater ist schon seit über 30 Jahren in der Gastronomie tätig und hat aber nie einen eigenen Laden. Und dann habe ich einfach den Laden irgendwann mal gesehen und gesagt, okay, Nacht- und Nebelaktion, das mache ich. Ihm die Schlüssel quasi übergeben und so. Der Rest ist Geschichte, ne? Mittlerweile gibt es ihn seit 5 Jahren und zwar direkt hier ums Eck. Demnach kommt man öfter mal vorbei.
Ja, ich habe vorhin schon zu meinen Kollegen gesagt, wir waren da noch nie. Ulanstraße ist ja quasi gleich hier um die Ecke.
Ich glaube, die ein oder andere Kollegin war schon mal da.
Das könnte sein, aber unser Team ist ja groß.
Es ist sehr groß.
Und wir essen alle sehr gerne, weil es gibt ja Italienisch bei euch, oder?
Richtig.
Habt ihr
Padre e Figlio, ne?
Genau,
Vater und Sohn.
Richtig. Habt ihr denn italienische Wurzeln?
Gar nicht. Aber ich sage dir, das hat nichts über die Kochkünste meines Vaters auszusagen.
Aber denn, warum dann gerade Italienisch?
Na, weil er halt vor über 30 Jahren in der italienischen Gastronomie anfing. Das war ein sehr renommierten Laden in Berlin. Da fing er mit 20 als Tellerwäscher an und mauserte sich hoch zum Chefkoch.
Oh, das ist ja toll.
Ja.
Also ich mag Italienisch persönlich am liebsten.
Aha.
Und ich muss jetzt auch nochmal fragen, wenn ich denn jetzt da hinkomme, was ist denn das beste Gericht auf der Karte?
Das ist echt schwer zu sagen, weil ich kann wirklich alles empfehlen. Wir sind wirklich gute Allrounder. Wir haben guten Fisch, wir haben gutes Fleisch, aber wir haben auch eine sehr traditionelle Pizza und leckere Pasta. Demnach, da machst du nichts mehr falsch.
Und der Papa steht hinterm Herd und kocht. Und was ist so deine Aufgabe in dem ganzen Familiengeschäft?
Ich komme zum Essen. Nein, Quatsch. Ich habe den Laden quasi mit aufgebaut, ich habe den auch designt und kümmere mich natürlich so um die Bewerbung und dass alles mit rechten Dingen läuft und auch nette Herrschaften immer vorbeitrudeln, so wie ihr. Demnach, das ist so mein Job.
Also es kann auch durchaus sein, dass man dich dort mal antrifft.
Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn ich in Berlin bin, dann bin ich eigentlich jeden Tag mindestens einmal dort.
Und wenn dann Leute dort dich erkennen, kommen die auf dich zu, sprechen die dich tatsächlich auch an?
Ja, das ist unterschiedlich. Also manchmal sind sie sehr zaghaft, manchmal stürmen sie quasi die Bude ein, aber ich nehme das immer sehr locker an und freue mich immer drüber, ne, wenn Leute zu Besuch kommen.
Aber entwickelt man denn über die Zeit vielleicht auch sowas wie einen, naja, ich sag mal eine Paranoia, dass man irgendwie angestarrt wird oder dass man verfolgt wird so ein bisschen?
Es ist komisch, dass du das ansprichst, weil wenn ich durch die Straßen laufe mit jetzt Freunden beispielsweise, dann sagen sie mir immer, oh Gott, das ist unfassbar, wie du angestarrt wirst. Und ich mache das ja nicht seit vorgestern. Demnach, ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile dagegen immun und resistent. Ich merke das gar nicht mehr. Und ich meine, außer jemand ist natürlich sehr auffällig, aber in der Regel merke ich das nicht.
Du, Jay, also ich muss das ja jetzt fragen. Also ich muss jetzt auch ein Geständnis machen.
Bitte. Oh nein. Das fing alles so gut an.
Ja, also vor 13 Jahren ungefähr.
Oh. Ja.
Da mochte ich eine bestimmte Band.
Tokyo Hotel.
Nein, natürlich nicht. Deine Band.
Ach,
Five.
Du warst das.
Ich war eine davon, ja. Es war eine kurze Boyband-Phase, die ich da hatte. Und jetzt muss ich ja doch mal fragen. Also ihr wart ja wirklich sehr erfolgreich. Mhm. Wie kommt man denn dann vom Boyband-Business zum Schlager?
Ach, ich finde diese Frage so herrlich, weil ich kriege sie zugegebenermaßen jeden Tag 3-mal gestellt.
Mhm.
Das heißt, sie ist offensichtlich berechtigt. Ich muss dir aber eins sagen, jetzt kommt die Wahrheit. Das ist überhaupt kein großer Spagat. Und das ist überhaupt kein Sprung. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt, dann realisiert man auch, wieso. Im Endeffekt mache ich genau dasselbe wie früher, nur auf Deutsch. Weil die Parallelen zwischen Boyband-Musik und Schlagermusik, die sind sehr, sehr, sehr präsent. Das sind eingängige, sehr poppige Melodien, die man sich sofort bestmöglichst einprägt. Es dreht sich in der Regel immer um Liebe. Viel Pathos, viel Drama, große Gestikulierungen. Das, worauf ich stehe, nur auf Deutsch. Und jetzt sing mal eine Boyband-Nummer, ob von Us 5 oder den Backstreet Boys, einfach mal gedanklich auf Deutsch und du hast schon fast ein Volkslied.
Das stimmt. Ja, also ich habe das immer so empfunden, deswegen finde ich das auch gar nicht so verwerflich, dass du das jetzt
überhaupt
auf Deutsch
nicht
machst.
Es ist eher ein Heimkehren, ja, als irgendwie ein neues Terrain.
Ja. Aber ich meine, das ist ja nun so, du hast ja auch für Us 5 Lieder geschrieben, du schreibst jetzt deine Texte selber. Ist es ein anderes Gefühl, auf Deutsch zu schreiben?
Ich schreibe ja schon deutsche Musik schon seit einigen Jahren. Also den ersten Hit, den ich verbuchen durfte, das war 2002 mit der Band Overground, Schick mir einen Engel. Das war ja sogar noch vor Us 5. Das ging dann auf Platz 1 in drei Ländern. Und ich mache ja zusammen mit Norbert Endlich meine Musik. Wir schreiben die Texte und die Musik zusammen und das fließt einfach wie aus dem Guss. Also da manche Dinge, da muss man gar nicht irgendwie irgendwas forcieren. Das läuft einfach.
Ja, und wie war das so damals? Ihr wurdet ja dann gefilmt. Ne? Ich erinnere mich, es gab so eine Doku-Soap.
Du bist jetzt wieder bei Us 5.
Ja, ja. Da muss ich nochmal kurz zurückkommen. War das komisch für euch?
Nee, wir waren da alle sehr jung. Also ich war so der Senior in der Band, ich war so der große Bruder, aber du darfst nicht vergessen, weißt du ja sicherlich, wir hatten zwei, die waren 15. Das heißt, wir waren schon echt eine junge Bande, Teenager noch größtenteils. Für uns war das mega aufregend und es war eine tolle, tolle Zeit. Und es war das, worauf ich mein sehr junges, bis dato junges Leben hinzugearbeitet habe. Demnach, es war toll.
Jetzt will ich eigentlich erstmal mit dir über deine aktuelle Musik sprechen. Also, sie steht auf Dirty Dancing, war ja im vergangenen Jahr echt ganz schön ein Hit. Also wurde bei uns auch gut gespielt, kam gut an.
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal.
Ja, also erstmal reden wir über diesen Titel. Wie ist es denn dazu gekommen, Dirty Dancing? Ich meine, es ist der Kult-Tanzfilm der 80er Jahre.
Genau, und da ich natürlich ein 80er-Jahre-Kind bin, war mir das mehr als bewusst. Die Welle damals mit Patrick Swayze und seinem Baby im Film, das war ja wirklich eine Epidemie, die wirklich weltweit da irgendwie durch die Straßen ging und auch alle angesprochen hat. Frauen natürlich dominierend, aber auch insgeheim Kerle fanden das auch natürlich nicht schlecht. Und ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich bin eines Morgens aufgewacht und gesagt, okay, ich muss einen Song machen, der das Thema Dirty Dancing quasi wieder aufgreift, aber auf eine 2.0 moderne Variante, würde ich mal sagen. Das heißt jetzt keine Persiflage kreieren irgendwie über den alten Film, weil den kennen wir ja alle mehr als gut genug aufgrund dessen, dass er 17 Mal im Jahr ausgestrahlt wird, sondern wie lässt sich das Dirty Dancing Phänomen und die eigentlich sehr menschliche und schöne Geschichte in unsere heutige Realität überleiten. Und das war quasi das Konzept.
Der Aufhänger sozusagen.
Der Aufhänger, genau. Einer jungen, alleinerziehenden Mama, die auf Dirty Dancing steht und wenn sie mal irgendwie ein, zwei Stündchen Zeit hat, abends, nachdem sie ihr Kind zu Bett getragen hat, sich in Erinnerungen und Träumen schwelgt und sich ihren Lieblingsfilm anschaut.
Ja, also ich kann das total nachempfinden. Also Dirty Dancing ist auch mein Lieblingsfilm.
Ach.
Ja, ja, wie bei vielen Frauen. Bei mir hat sich das aber tatsächlich einfach vererbt. Meine Mama mochte den auch schon und deswegen ist das so. Deswegen hat es mich auch ein bisschen abgeholt. Und dein Video ist ja 7,5 Minuten lang.
Aber das ist ja sensationell. Du bist ein ehemaliger Us 5-Fan. Dein Lieblingsfilm ist Dirty Dancing. Mensch.
Ja, jetzt wird es mir gleich ein bisschen peinlich, dass ich das überhaupt erzählt habe.
Naja,
aber
ich finde es
schön. Naja, man kann ja nichts dafür für seine Jugend, ne?
Du tust so, als wäre das was Schlimmes.
Nee, aber es ist ja, wenn man jetzt hier so steht mit dir und ich bin ja jetzt quasi der Radiomoderator und spreche dich jetzt auf deine Us 5-Zeit an, in der ich ein großer Fan war.
Finde ich das sehr schmeichelnd.
Ja?
Ja.
Okay, ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich das erzählen sollte, aber wenn du sagst, es ist schmeichelhaft, dann...
Sehr. Immer wieder aufs Neue, wenn man das hört. Ich meine, das darfst du nicht verkennen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich war mal ein richtiger Fan oder ich war auf deinen Konzerten oder ich habe viel Zeit damit verbracht und deine Songs haben mich damals berührt oder mich aus der Patsche geholt oder ich hatte Poster von euch an der Wand. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich selber mal großer Fan von Bands war. Mit 8, 9 Jahren war ich der größte New Kids on the Block Fan, danach Take That. Also ich fand das alles super toll.
Und dann kannst du ja das Boyband Thema nachvollziehen, dass ich das
sehr
gut
sogar
fand. Ich meine, es war halt wirklich auch eine Zeit, in der die Jungs, also ihr, mich quasi auch angesprochen habt. Es war halt genau mein Teenie-Alter.
Schön.
Ja. So, aber lass uns mal bei Sie steht auf Dirty Dancing bleiben. Mhm. Das Video ist 7,5 Minuten lang.
Ja, ist ein Minifilm. Ich habe mich da ein bisschen übernommen, möchte ich nicht sagen, weil das war schon so durchdacht. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr stolz auf das Resultat, weil es ist quasi so der erste Schlagerfilm, sag ich mal, ne, in dem Genre. Und mir war wichtig, da wirklich für diese eine Minute dann mittendrin oder die 1,5 Minuten auch wirklich in eine komplett andere Welt einzutreten. Und auch die Reaktion der Menschen zu sehen, die es zum ersten Mal dann gesehen haben, das war einfach immer wieder ein Augenschmaus.
Es hat uns hier in der Redaktion auch wirklich umgehauen, kann man sagen. Es war ja auch unser Schlagervideo der Woche, weil es einfach so krass produziert war. Also es war einfach so aufwendig. Wie lange habt ihr denn da gedreht?
Wir haben insgesamt 3 Tage gedreht und das habe ich alleine mit meinem Buddy Philipp Kellogg gemacht. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an Philipp Kellogg. Philipp Kellogg, der ist jünger als du, der ist 25 Jahre alt und ein ganz, ganz ambitionierter, talentierter Videomacher. Und wir haben wirklich mit, man will es nicht glauben, relativ wenig Mitteln das zustande bekommen. Und mir ist es halt wichtig, mit den möglichen gegebenen Werkzeugen sich zumindest in irgendeiner Form auch abzusetzen, mal was anderes zu bringen, andere Impulse zu setzen.
Und wir haben ja vorhin über deinen aktuellen Titel gesprochen, sie steht auf Dirty Dancing, über dein sehr langes, aber sehr schönes Video. Ich muss darauf jetzt nochmal zurückkommen. Du hast ja da im Wasser diese tolle Hebefigur gemacht.
Ja.
Habt ihr das vorher auch mal an Land probiert?
Das war ein Double. Nein, Quatsch. Das haben wir einmal in einem Proberaum so mal nebenbei probiert, aber nicht wirklich einstudiert oder trainiert. Und ich glaube, es waren gefühlte 9 Grad draußen. Ja. Das war unfassbar. Also ich dachte auch kurzzeitig, wir müssen abbrechen und dieses Segment nicht mit ins Video einbringen, weil es war so unerhört kalt, gerade auch für Tessa, die weibliche Darstellerin. Aber wir haben es nochmal hinbekommen.
Es sah auch echt super aus und ich dachte mir so, Wahnsinn, wie du das hältst. Also war es schwer? Hast du da irgendwie eine spezielle Technik gehabt, um das zu machen?
Ja, du musst möglichst am Becken quasi so das Gewicht drauf verlegen, aber es ist schwer irgendwie das zu erklären. Also ein bisschen Kraft brauchst du, glaube ich, schon.
Okay. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Es sah sehr, sehr schön aus. Und wie ist es denn so sonst mit deinem Standard-Tanz-Künsten? Die braucht man ja so bei Dirty Dancing so ein bisschen.
Naja, so im Standardbereich würde ich sagen, noch gut ausbaufähig. Ich glaube nicht, dass ich 2 linke Beine habe. Ich meine, alleine aufgrund dessen, dass ich 5 Jahre damals bei S5 knapp mit am Start war und wir eigentlich tänzerisch schon gut am Start waren, kann ich schon die ein oder andere Routine hinlegen. Aber im Standardbereich, also ich könnte jetzt kein Tango mit dir tanzen.
Ich schon mit dir.
Ja. Müssen wir das unbedingt?
Müssen wir irgendwann mal machen.
Mal angehen.
Aber so hast du denn Ambitionen dazu, das vielleicht irgendwann mal auszubauen, nachzulernen vielleicht?
Vielleicht mache ich eines Tages bei Let's Dance mit. Und das dann muss ich es gezwungenermaßen in mich reinprügeln.
Aber danach kannst du es auch auf jeden
dann
Fall.
Dann kann ich's.
Also, sie steht auf Dirty Dancing, war ein großer Erfolg. Was kommt denn jetzt danach? Wir warten ja alle so ein bisschen auf das Album.
Da sind wir auch schon alle fleißig am Feilen. Das wird ein sehr, sehr schönes Album. Also ich bin wirklich sehr viel im Studio auch derzeit. Aber zuerst kommt natürlich die nächste Single. Und da stehen 3 Songs zur Auswahl. Und wir können uns wirklich nur schwer entscheiden.
So Jay, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass du Let's Dance machen würdest. Warum würdest du denn Let's Dance machen?
Ich stehe auf Herausforderungen und ich weiß, dass das eine Heidenarbeit auf jeden Fall ist, die da auf einen zuprallt. Das ist ein ordentliches Pensum über mehrere Monate bestenfalls. Und man lernt was Wertvolles dazu. Ne? Irgendwann mal, vielleicht zur Hochzeit, zum Heiraten, der Tochter irgendwann mal beibringen. Ja. Demnach, ja, wäre schon eine Herausforderung wert. Und es ist ein schönes Format, was ich auch gerne privat schaue.
Ah, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist denn so dein Favoritentanz, wenn du das so guckst? Welchen Tanz möchtest du denn gerne unbedingt mal lernen?
Ja, so ein Tango oder ein Cha-Cha-Cha, das wäre schon nicht schlecht.
Ne? Da ist man auf jeden Fall der Held auf der Tanzfläche.
Ah ja? Okay, dann muss ich den unbedingt erlernen.
Naja, Disco Fox ist ja sowas, das kann ja jeder.
Das kann wirklich jeder. Ne? Ne?
Also, aber Tango ist schon
eine
große Nummer.
Ja.
Sehr anstrengend.
Ja gut, aber ich stehe auf die Herausforderung. Sehr gut. Her damit.
Ja, Herausforderung. Ich muss dich natürlich fragen. Dschungelcamp war ja nun schon eine andere Herausforderung.
Musst du mich fragen?
Muss ich dich fragen. Bietet sich doch auf jeden Fall an. Wir müssen darüber sprechen. Ja. Wie war das denn so für dich? Hast du dir gleich überlegt, dass du das machst oder hast du da länger drüber nachgedacht?
Weißt du, Anna, das ist 7 Jahre her, länger sogar. Ich stempel die Episode meines Lebens mal einfach unter Fraktion Sünden der Jugend. ab.
Okay, also verfolgst du das auch nicht, wenn es
überhaupt kommt? Nicht. Ich verurteile natürlich niemanden, der da reingeht und das irgendwie mitnimmt. Ich verleugne das auch nicht, aber es ist in keinster Weise mehr Bestandteil meines Lebens.
Also wenn dich jetzt jemand fragen würde, würdest du es nochmal machen, würdest du sagen, nein?
Das kann ich ganz ehrlich beantworten, nein. Das ist einer der glücklicherweise wenigen Dinge in meinem Leben, die ich ganz gewiss rückgängig gemacht hätte. Ja. Das hätte nicht sein müssen. Aber es war zu einem Zeitpunkt, wo ich relativ orientierungslos war. As Five war zu Ende, man war etwas unterbeschäftigt und wusste gar nicht, wo die Reise so richtig hingehen soll. Und ich war jung, ich war 28 Jahre alt und dann macht man ab und zu noch so einen Schabernack.
Ja, war ja vielleicht auch zu dem Zeitpunkt auch ein kleines Abenteuer.
Das war es allemal, definitiv. Aber im Nachhinein hätte ich auch drauf verzichten können.
Und jetzt, wenn wir so bei Amore sind, müssen
das
wir.
Das war eine geschickte Überleitung.
Ja, wir müssen da jetzt einfach mal drüber reden. Also,
sehr gekonnt.
Was ist denn so da momentan der aktuelle Stand der Dinge bei dir?
Ich stecke voller Liebe, Anna.
Für deine Familie.
Ach, für so viele Dinge. Für meine Katze. Familie, für meinen Kater Rocky, für leckeres Essen. Ja.
Aber so jetzt die Traumfrau haben jetzt noch nicht wieder um die Ecke?
Es gibt so viele Traumfrauen, ne? Das macht es halt ein bisschen kompliziert.
Das stimmt. Wie muss sie denn sein? Lass doch mal ganz gerne einen Aufruf starten bei uns, wenn du möchtest.
Nee, einen Aufruf werde ich jetzt nicht starten. Aber wie muss sie sein? Sie muss sehr lieb sein. Sie muss menschlich vor allem sein. Familienaffin, kinderlieb, ja, mehr nicht.
Und so lange kuschelst du mit deinem Kater?
Genau. Und ja, wie auch immer. Man kann ja immer noch daten, ne? Und sich mit Frauen treffen. Ich meine, ich habe nie irgendwie einen Hehl draus gemacht, dass ich irgendwie kein Kind von Traurigkeit bin. Demnach ist alles gut so.
Ja,
was kommt, das kommt.
Genau.
Ich suche nicht, aber ich gehe fest davon aus, die Liebe wird mich finden und ich freue mich jetzt schon drauf.
Sehr gut. Und wenn du so datest, wie läuft denn für dich ein gutes erstes Date ab?
Man holt die Dame ab. Man absolut, absolut. Dafür hat Mama gesorgt. Man geleitet sie in den Wagen. Man fährt in ein Restaurant. Man isst was Leckeres, man trinkt was Schönes. Hat im besten Fall ein gutes Gespräch. Geht vielleicht anschließend noch was trinken und dann fährt man die Dame nach Hause, verabschiedet sich, im Idealfall vielleicht mit einem Kuss und das war's dann auch.
Also ich muss sagen, das ist sehr Gentleman-like, das finde ich sehr positiv.
Und beim nächsten Date geht's zur Sache.
Nein, also doch, ja, vielleicht, weiß man ja nicht, kann man ja alles immer machen. Jetzt werde ich
das ist situationsbedingt.
Jetzt kommt doch immer auf die Frau an.
So sieht's aus.
Genau, aber was wäre denn so ein Thema, was man bei dir beim ersten Date nicht ansprechen sollte?
Ja, vielleicht, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass beim ersten Date die Dame mich komplett jetzt über berufliche Dinge ausfragt und nichts anderes und das Private sie nicht interessiert, beispielsweise, wie war das denn vor 7 Jahren im Dschungelcamp, dann wäre ich jetzt vielleicht nicht so angetan. Mhm. Aber da gibt's jetzt keine Regelliste. Hauptsache, das Gespräch ist angenehm.
Jay, jetzt muss ich dich doch nochmal fragen, nochmal zurückzukommen auf dein Liebesleben. Ich weiß, es ist immer ein Thema, worüber die Promis immer nicht so gerne sprechen. Mhm. Aber wie ist es denn, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst? Mhm. Ist es dann, wie weißt du denn, dass sie nicht nur an dir interessiert ist, weil du Jay Khan bist, sondern an der Person Jay?
Das ist eine berechtigte Frage. Das weißt du zu 100% nie. Ich glaube, ich bin da relativ feinfühlig und habe ganz gute Antennen. Trotzdem habe ich eine etwas differenziertere Meinung dazu. Natürlich, wenn eine Frau von vornherein nur auf deinen Status aus ist und nur sich mit dir abgibt, weil du der Typ im Radio oder im Fernsehen bist, dann ist das eine Sache, die mir natürlich überhaupt nicht zusagt. Aber ich kann ja einer Frau nicht vorwerfen, dass sie das befürwortet und mag, was ich tue bzw. darstelle. Mhm. Auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen, in der Öffentlichkeit zu stehen, im TV irgendwie zu agieren, dafür kann ich eher keinen Vorwurf machen. Es wird nur kompliziert bzw. nicht duldbar, wenn das das Einzige ist, was für sie relevant und wichtig ist. Aber deswegen diese Vergleiche mit, naja, würdest du ihn aber auch nehmen und mögen, wenn er an der Tankstelle arbeiten würde, die sind für mich nicht wirklich gegeben. Denn das wäre dann ein anderer Mensch, eine andere Person. Und das, was ich tue, trägt auch zu meiner, ja, zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Aura, wie auch immer du es definieren möchtest, hinzu. Demnach, ich sehe das etwas entspannter.
Okay, das ist ja auch, ich meine, das macht dich ja auch aus, wer du bist, ne? Deine Musik und so.
Eben, genau.
Also das gehört ja dann auch zu dir. Und wer das nicht akzeptiert, das ist ja dann auch ein bisschen schwierig. Aber würdest du denn, jetzt mal angenommen, du hättest eine Frau kennengelernt, es läuft alles total super, würdest du denn sagen, ich ziehe mich von der Musik ein bisschen zurück, um sie auch vielleicht zu schützen vor der Öffentlichkeit zum Beispiel?
Nein, ich würde sie schützen und meine Privatsphäre, aber ich würde jetzt nicht meine berufliche Karriere dafür in irgendeiner Form kompromittieren. Ich weiß, dass man das miteinander vereinbaren kann, wenn zwei gescheite Köpfe mit am Start sind, demnach dafür gibt es keine Notwendigkeit. Und wenn eine Frau darauf bestehen würde, dann wäre es nicht die richtige Frau.
Wir sind jetzt schon im Karl-Samstag. Jay Kahn ist da und er hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Jay.
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Auch nochmal an alle lieben Kollegen von Radio Paloma. Herzlichen Dank, ich fühle mich sehr wohl bei euch.
Sehr schön. Also jetzt, wo du jetzt so im neuen Lebensjahr bist, ne? Was steht denn da jetzt so dieses Jahr an für dich?
Ja, es wird sich alles ändern. Ich muss jetzt mein Leben komplett umkrempeln. Nein, Quatsch. Du, ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was bisher passiert ist. Und wenn dieses neue Lebensjahr genauso läuft wie das letzte, dann bin ich ein sehr dankbarer Mensch. Aber es steht sehr viel an. Wir arbeiten weiter am Album. Die nächste Single kommt raus. Ich habe viele, viele Auftritte in nächster Zeit. Könnt ihr auch alle auf Facebook oder meiner Webseite verfolgen. Ich bin beim Schlager-Olymp. Demnach, es läuft alles sehr schön. Bin
also
viel auf Achse.
Man kann dich immer wieder mal sehen.
So muss es sein.
So muss es sein, sehr schön. Also hast du wenig Freizeit so in nächster Zeit?
Ja, also man darf auch nicht annehmen, dass nur wenn man nicht irgendwie unterwegs ist oder in anderen Städten irgendwie auf Bühnen auftritt, dass man die restliche Zeit über frei hat. Da beginnt eigentlich erst so richtig die Arbeit. Ich bin viel im Studio. Wie gesagt, schreibe und produziere meinen Kram immer mit. Und bin auch nicht bei einer großen Plattenfirma. Das läuft alles quasi unter meinem Dach. Demnach, das ist ein ordentliches Pensum. Dazu kommt noch das Restaurant, das Padre Filio. Demnach, ich habe echt genug zu tun.
Aber wenn du so, also ist alles unter einer Sache läuft. Also wenn du alles so ein bisschen in der Hand hast, dann hast du doch auch sehr viel kreativen Freiraum. Das ist ja eigentlich was Positives, oder?
Es ist durchaus was Positives, wenn man sich gerne kreativ entfaltet, was ich glücklicherweise tue, aber es trägt auch eine große Verantwortung mit sich. Und das ist nicht immer einfach, ne? Wichtige Entscheidungen zu treffen, aber ich glaube, ich bin der Aufgabe gewachsen. Es macht mir viel Spaß und im Endeffekt will ich einfach nur auf der Bühne stehen und Leuten eine gute Zeit bereiten mit meiner Musik.
Gibt es denn einen Teil in deinem Job, der dir am allermeisten Spaß macht?
Schon der kreative Prozess im Studio oder so die Momente und Stunden, meistens nachts, wenn ein Song entsteht. Das ist dann immer tierisch aufregend. Und dann über den Kurs einer Woche zu sehen, wie sich so etwas entwickelt und in einen richtigen Song, bestenfalls einen schönen Hit, der hier auf Paloma gespielt wird, gedeiht.
Quasi von Anfang bis Ende, dann bist du ja immer voll dabei.
Ja.
Es ist also ein sehr aufregender Prozess. Wie lange dauert es denn, um das mal so, also wie lange schreibst du an so einem Song?
Kann
man das pauschal sagen?
Das ist sowas von unterschiedlich. Manchmal hast du das Fundament eines Songs innerhalb von 2 Minuten zusammen. Das heißt, das Thema, den Titel, einige Zeilen sogar schon und die Melodien. Und manchmal dauert das 2 Wochen. Aber in der Regel sind die stärksten Nummern immer die, die wirklich im Affekt wie aus dem Guss, wie aus dem Ärmel fließen. Das ist unfassbar, ich habe Geburtstag.
Ja, ist so krass, ne?
Was ist hier los?
Also wir freuen uns natürlich sehr, dass du mit uns das quasi feierst, so, also zumindest 2 Stunden.
Es ist mir eine Ehre.
Wir freuen uns.
Ich könnte mir kaum was Schöneres vorstellen.
Wir auch nicht. Wir sind sehr froh, dass du da bist. Wir haben ja auch schon dir hier einen kleinen Kuchen hingestellt mit einer Kerze, damit es wenigstens ein bisschen Atmosphäre ist.
Der ist gleich weg.
Ja, das ist aber keine Sachertorte oder so, sowas. Ja. Also es ist nur mit Schokolade.
Mit Liebe gemacht, das ist wichtig.
Auf jeden Fall mit ganz, ganz viel Liebe. Nein. Und ich muss jetzt mal noch deine Katze ansprechen, also deinen Kater.
Mein Kater, ja.
Ist das so dein, wie lange hast du den denn schon?
Den habe ich jetzt über 5 Jahre schon.
Und das ist
den
so dein...
Rocky, seit quasi Baby an. 2 Wochen war er alt, 2,5 Wochen.
Und ist der sehr stubenrein und lieb und so?
Der ist total stubenrein und... Oh, also ich komme immer ins Stottern, wenn ich über Rocky rede, weil es ist für mich so ein Seelenverwandter. Und vor allem überhaupt nicht wie eine Katze. Also eher wie ein Hund und noch eher wie ein Mensch wahrscheinlich. Also
inwiefern?
Der kratzt nicht, der macht nichts mit Gardinen, der folgt mir auf Schritt und Tritt. Wenn ich schon den Schlüssel in meiner Tür quasi drehe, steht er stramm vor der Tür, erwartet mich, lege ich mich auf die Couch, gehe ich aufs Klo, lege ich mich ins Bett, ist er innerhalb von ungelogen 6 Sekunden bei mir und schmiegt sich an mich. Und also ist für mich ein absolutes... gleichgestellt geliebtes Familienmitglied.
Darf denn Rocky irgendwas, was ein Mensch bei dir nicht darf?
Ja, alles.
Alles?
Wirklich, ich hab ihn zu Tode verwöhnt. Aber er missbraucht es nicht. Also er ist immer noch so angenehm und lieb von Natur aus, dass er es nicht mal missbraucht, weil er könnte sich wahrscheinlich viel mehr rausnehmen, aber wenn ich jetzt mal esse und er irgendwie dann auf den Tisch mitsteigt, das ist mir komplett Schnuppe.
Das ist sehr vorbildlich. Also ich muss
vielleicht
sagen,
bin ich deswegen schon so lange Single.
Weil deine Katze so eine große Rolle in der Leben
spielt. Ich glaube, die Frauen erkennen sehr schnell, da haben wir keinen Raum.
Wie ist das denn, wenn du eine Frau mitbringst? Ist der da so ein bisschen, verteidigt der dich da auch? Also muss die Frau ja auch gleich die Katze mögen?
Ganz und gar nicht. Ganz ehrlich gesagt, ist Rocky ein sehr, sehr effizienter Frauenmagnet. Das heißt, wenn ich mal nachlasse, dann kommt Rocky zur Hilfe und alles läuft wieder.
Ich glaube, viele Frauen sind so eifersüchtig heute, weil ich mit dir die Nacht verbringen darf quasi.
Eieiei, das hast du schön gesagt. Ne? Wir verbringen tatsächlich die Nacht miteinander an meinem Geburtstag.
Ich fühle mich wirklich ein bisschen geehrt jetzt.
Ja, und ich mir erst.
Wahnsinn, aufregend.
Sehr aufregend.
Wie verbringst du denn normalerweise so deine Nächte? Du hast vorhin erzählt, du bist eine Nachteule.
Ich bin eine tierische Nachteule. Also ich ertappe mich sehr oft dabei, dass ich irgendwie um 3 Uhr morgens noch auf der Couch liege und mir Netflix anschaue. Irgendeine Folge Gilmore Girls oder so.
Wirklich?
Und mein Kopf fängt erst richtig nachts an zu rotieren. Das heißt, weil tagsüber funktionierst du erledigst deine Aufgaben, die alle wichtig sind, aber nachts hast du dann die Chance, dich zu entfalten, mal kurz runterzufahren, kreativ zu werden. Nachts arbeite ich immer am meisten. Und vor allem, wenn ich nach Hause komme, bin ich nicht der Typ, wie viele andere es glücklicherweise können, der sofort Zähne putzen und ins Bett. Ich muss erstmal wirklich runterkommen und das dauert ein paar Stunden.
Und normalerweise jetzt so eine Freitag- oder Samstagnacht, bist du da eher so eine Partymaus, die dann schön weggeht mit Freunden oder lieber den Couchabend vorzieht?
Ich sag dir eins, ich bin entgegen jeglicher Annahme null Partymaus. Also ich würde ein Wochenende auf der Couch mit leckerem Essen und coolen Filmen jeder Partysause vorziehen. Vielleicht liegt das aber auch schon an meinem fortgeschrittenen Alter.
Ja, jetzt
ich bin ja jetzt ein Jahr älter.
Genau, mit 35 ist man ja heutzutage total alt.
Man hat andere Prioritäten, andere Ansichten.
Aber du sag mal, gibt es denn eigentlich irgendwelche Macken oder so, die du hast, die deine Freunde vielleicht lustig finden?
Ja, aber die sollte ich jetzt nicht hier offenbaren.
Na klar.
Uiuiui.
So persönlich war es noch nie und es ist mitten in der Nacht.
So wird es nichts mit der Frau des Lebens. Ich bin ungeduldig, relativ emotional und habe schon eine ziemlich ausgeprägte perfektionistische Ader.
Die äußert sich wie?
Naja, also ich überlasse ungern irgendwas dem Zufall und ich mache es zumindest für mein Verständnis zu 110% richtig. Und das kann ab und zu mal schon anstrengend sein.
Kann anstrengend sein, aber Perfektionismus ist ja nicht auch, kann ja auch was Positives sein, finde ich.
Ja, es hält sich auch im Maßen mittlerweile. Also ich zügel mich und neige zur Besserung, aber so bin ich nun mal.
Das macht dich ja auch aus. Und wenn du sagst, du bist emotional, weinst du dann auch mal im Kino?
Es kommt durchaus schon mal vor, dass ich bei einem Film weine.
Actionfilm oder lieber die Romanze?
Kommt auf den Film an, finde ich beides sehr gut. Mein Filmgeschmack ist sehr versiert.
Also, jetzt ist ja der Kar-Samstag. Die Ostertage sind ja noch quasi im vollen Gange. Wie läuft das bei dir ab? Du hast vorhin schon gesagt, du gehst mit deiner Mama in die Kirche am Ostersonntag.
Wir gehen prinzipiell sonntags immer gemeinsam in die Kirche. Das ist jetzt nur etwas, was ich nicht immer bei jeder Gelegenheit offen kundtun muss. Aber das ist so. Und natürlich auch zu Ostern. Und verbringt man Zeit miteinander, geht anschließend was Schönes essen. Muss auch nicht immer im eigenen Lokal sein. Hauptsache, man verbringt Zeit mit der Familie.
Finde ich auch wichtig. Also, und wie ist das so? Verschenkt ihr was zu Ostern? Sucht ihr noch Ostereier oder so ganz einfach nur Zeit mit der Familie verbringen?
Nee, das tun wir nicht. Also, und vor allem, da jetzt auch keine kleinen Kinder am Start sind, gibt es da jetzt, wäre es schon ein bisschen komisch, wenn ich mit Mama Ostereier suchen würde.
Naja.
Wobei, jedem das seine, aber nein, das ist bei uns jetzt nicht so ritualmäßig angesagt.
Und wenn du jetzt so die ganzen Osterhasen im Laden liest, gehst du da vorbei oder machst du die alle in deinen Einkaufswagen?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so ein Fan von so Deko-Geschichten. Das überlasse ich dann halt immer lieber anderen Menschen, die da irgendwie eine Leidenschaft für entfachen. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig.
Und Schokolade, wie sieht's da aus?
Ich bin auch nicht der größte Schokoladenfreak. Also ich liebe Gebäck, ich liebe Kuchen und sowas, aber Schokolade ist jetzt nicht unbedingt meins.
Also wenn man dir eine Freude machen würde wollen, dann lieber einen Kuchen backen.
Backt man mir einen Kuchen oder ein paar Pfannkuchen oder Eierkuchen, wie man es hier in Berlin nennt. Das wäre super.
So Crepe sozusagen.
Ja, Eierkuchen ist nicht Crepe. Crepe ist
dünner.
Viel dünner.
Und französischer.
Ja, das klingt auch nicht schlecht.
Ja, okay. Also alle da draußen, ihr habt es gehört, ne? Kuchen backen für Jay und gerne zuschicken.
Genau.
Aber wir von Paloma, wir essen auch gerne Kuchen und auch Plätzchen und auch gerne alle anderen Sachen.
Wunderbar.
Ne? Können wir uns mal zusammentun zum großen Backen.
Einen gemeinsamen Schlemmertag mit meinen Paloma-Freunden.
Genau, wenn wir dann den Filmabend machen.
Sehr gerne. Sehr Mensch, gerne. Das klingt ja wie...
Ja, bei uns ist immer viel Spaß.
Sehr gut.
Ja. Aber ich muss dich jetzt nochmal was fragen. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich noch gar nicht so lange bei Paloma dabei bin. Dementsprechend bin ich auch noch gar nicht so lange in Berlin.
Ah.
Du bist ja aber jetzt so voll mit dem Herzen Berliner, oder?
Total. Ich lebe hier seit meinem 5. Lebensjahr und würde schon sagen, dass ich ein eingefleischter Berliner bin.
Was gibt's denn für schöne Ecken, die du einem Neuberliner wie mir empfehlen würdest?
Boah. Ich muss dir ehrlich gestehen, weißt du, was ich gerne mache, wenn mich Leute besuchen? Ich mache gerne diese Touri-Busfahrten, weil die sind hier in Berlin richtig, richtig schön. Und da entdecke ich auch immer wieder so neue Dinge in meiner eigenen Stadt. Aber ansonsten, ich finde Kiez viel schöner als jetzt so die traditionellen, normalen, konventionellen Sehenswürdigkeiten, die wir ja alle kennen, vom Brandenburger Tor bis zum Reichstag. Aber in Kreuzberg gibt es viele interessante Ecken. In Schöneberg, da wo ich aufgewachsen bin, in der Akazienstraße, viele interessante Cafés, viele verschiedene Kulturen, die da aufeinander prallen. Das, finde ich, zeichnet Berlin besonders aus.
Da muss ich dann da auf jeden Fall mal hin.
Tu
also
das.
Vielleicht nicht mehr heute Nacht, aber morgen früh dann. Ne?
Du kriegst von mir den Jay Kahn Touristenführer.
Sehr gerne, sehr gerne. Den würde ich wirklich in Anspruch nehmen, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Echt? Hier,
ja.
Du Arme.
Ich bin ja erst 5 Monate hier, ich kann ja noch ganz viel entdecken.
Okay.
Ne? Aber du bist ja in London geboren. Bist
Richtig.
Du denn noch oft dort?
Leider nicht oft genug. Ich habe noch Familie, die in London lebt, aber meine Zeit lässt es nicht wirklich zu. Aber 2-3 Mal im Jahr schaue ich schon zu, dort zu sein. Ich liebe London.
Ich liebe London auch.
Bleibt, egal wie lange ich schon in Berlin bin und ich liebe Berlin, aber es bleibt immer noch mein Zuhause.
Also ich habe ja Englisch studiert und habe mich deswegen sehr mit London beschäftigt. Ich war auch schon mehrfach dort. Es ist halt einfach so eine Stadt, die einen wirklich
Die hat
berührt.
Ein gewisses Flair.
Ja.
Das kannst du schwer
du
definieren.
Du hast alt und du hast neu und es ist irgendwie einfach...
Genau.
Ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich muss da auch mal wieder hin.
Ja,
krass, ne?
Zügel dich.
Ja.
Puh. Wir sind
das
in Berlin.
Das ist die Nacht. Das ist die Nacht mit dir. Die macht mich ganz wuschig hier.
Eieiei. Und dann noch Geburtstag.
Und dann noch Geburtstag.
Oh, wo soll das nur hinfinden?
Es hat immer noch keiner gesungen für dich. Ja, Helene Fischer, hast du die schon mal getroffen persönlich?
Tatsächlich ja. Ja, schon mehrfach. Und was soll ich sagen? Tolle Künstlerin und vor allem auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Das war das erste Mal getroffen 2010 oder 2009, glaube ich. Einer ihrer Tänzerinnen war eine gute Bekannte von mir und die hat mich dann eines Abends angerufen und gesagt, du, ich bin hier mit Helene, wir haben gerade eine Show gehabt. Das war die Zeit, da war Helene schon bekannt, da hat sie auch schon große Hallen gefüllt, aber es war nicht dieses Phänomen, sage ich jetzt mal, Phänomen. Also das heißt, sie konnte immer noch getrost über die Straße laufen und es ist nichts Großartiges passiert. Und ich meinte, ja gerne, kommt mal zu mir in die Bar. Ich hatte damals noch eine Bar. Dann sind wir noch anschließend Nachtclub gegangen und haben dort gefeiert. Und es war mega entspannt, mega lustig. Und dann haben wir uns das nächste Mal erst 5 Jahre später beim Echo gesehen. Und das werde ich nie vergessen. Ich stehe dann in der Lounge, esse mein Essen. Und ich sehe schon aus der Entfernung so eine riesen Manege an Bodyguards, die sich antürmt und wusste, okay, die Helene kommt jetzt. Und hat mich schon mal so zur Seite arrangiert mit meinem Teller und dachte, okay, da will ich nicht im Weg stehen. Und auf einmal kneift mich jemand so in den Arm und ich schaue mich um und da stand sie und meinte einfach nur kurz, hallo, na, wie geht's dir, alles gut? Und das alleine zeichnet diese Person aus. Weil das würden die meisten nicht tun.
Und wieder erkannt.
Ja, tolle Frau.
Ich denke mal, die ist auch mehr bodenständig, als man oft von ihr denkt, glaube ich.
Wenn man so einen überdimensionalen Erfolg hat und schon zum deutschen Kulturgut gehört, dann wirst du es nie jedem recht machen können. Und ich finde, dafür macht sie ihren Job extremst gut. Also ich bin ein Fan.
Du hast dich jetzt hier offiziell damit als Helene Fischer Fan geoutet.
Ja.
Aber ich glaube,
mit
da
Stolz.
Können auch ganz viele dir zustimmen.
Ja, sie ist immer noch die Beste.
Warst du schon mal zum Konzert?
Ja, 3-4 Mal, stimmt.
Und?
Hammer. Internationales Niveau, muss man einfach sagen. Also sie hat nicht nur den Schlager salonfähig gemacht und neue Dämme irgendwie durchbrochen, sie hat auch deutsche Popkultur verändert. Mhm. Also das, was sie auf der Bühne macht, da können sich andere sogenannte Mainstream-Pop-Acts aus Deutschland sich eine ordentliche Scheibe von abschneiden.
Und die Zeit mit Jay Khan, die neigt sich leider dem Ende entgegen.
Es ist soweit.
Es ist soweit. Unser letzter Take.
Unsere Wege trennen sich.
Ich hoffe nicht für lange.
Das hoffe ich auch.
Ja.
Viel Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Ja.
Hast du denn jetzt irgendwie vielleicht demnächst dann doch mal ein bisschen Urlaub, um dich davon zu erholen, von dem ganzen Stress hier?
Ach du, so stressig war das nicht. Das ist doch schon fast Urlaub. Aber tatsächlich wenig Zeit. Ne? Also da sind die Kapazitäten schon echt ausgeschöpft, was ja auch andererseits schön ist, weil wenn man jetzt nur zu Hause rumsitzen würde und nur Zeit für Urlaub hätte, dann würde man ja auch irgendwas falsch machen. Aber ich würde schon mal gerne wieder in die Sonne.
Und würdest du dann so hinfahren?
Griechenland. Mykonos fände ich nicht schlecht. Portugal hat ein paar sehr schöne Ecken. Barcelona gefällt mir. Etwas, was auch möglichst nah dran ist. Ein sehr leckeres Essen, nette Leute.
Warum nah dran?
Na, weil ich nicht unbedingt gerne 10-11 Stunden fliegen muss, um irgendwo es mir nett zu machen. Vor allem, du hast den Hinflug, den Rückflug und der schluckt irgendwie dann auf jeden Fall schon mal locker 2 Tage. Dann brauchst du nochmal 2 Tage, um dich einzuleben, anzukommen, Jetlag zu bearbeiten. Das geht ganz schnell.
Aber so prinzipiell Flugangst hast du jetzt nicht?
Gar nicht, Gott sei Dank. Das wäre echt schlimm in meinem Beruf. Ich hatte mal einen in meiner Band, der hatte panische Flugangst und das war wirklich immer wieder eine Tortur. Ich musste immer seine Hand festhalten. Also, das war wirklich schlimm.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein kleiner Angsthase und bei mir muss man auch immer beim Start und bei der Landung und auch während Turbulenzen meine Hand halten.
Ja. Ach Anna, ich fliege gern mit dir.
Ja, dann kannst du meine Hand halten.
Natürlich.
Okay, aber das ist irgendwie ein Paloma-Problem, weil Nora von den Radio Paloma Muntermacher, die hat auch ganz große Flugangst und war aber jetzt im September erstmal schön Südafrika.
Ja.
Und hat sich da vorher von einem Piloten ein bisschen beruhigen lassen. Ich sollte das auch mal machen.
Beruhigen lassen, ich bin beruhigt. Hm. Okay, ja, das... Ja, ich kann da eins empfehlen, Bungee springen.
Was?
Ja, ins kalte Wasser.
Hast du schon gemacht?
Ja.
Und wie war das so?
Danach hast du, glaube ich, keine Flugangst mehr, wenn du dich dazu überwindest.
Ich glaube, ich könnte das nicht, aber hattest du nicht Angst, dass da irgendwie was reißt?
Natürlich hast du die Angst, aber stürzt dich rein ins Glück.
Das war wirklich so der Sprung ins kalte Wasser für dich?
Ja, das war schon wirklich so das Grenzwertigste im positiven Sinne.
Wann hast du das gemacht?
Das war vor, lange her, 10 Jahren.
Und Fallschirmspringen?
Habe ich noch nicht gemacht.
Würdest du es machen?
Bestimmt. Ich bin jemand, der schon deutlich Angst vor gewissen Dingen hat, aber seine Angst liebend gerne bekämpft. Also da ist so der innere Schweinehund sehr, sehr ausgeprägt und laut bei mir. Also es ist nicht so, dass ich furchtlos bin, aber ich bekämpfe meine Angst so lange, bis ich keine Angst mehr habe. Das war schon von klein auf, so hat meine Mutter mir auch immer gesagt. Also ich hatte Angst im Dunkeln, ich hatte Angst im Wasser und dann habe ich so oft dagegen angekämpft, bis ich quasi resistent gegen war.
Der Radio Paloma Schlagermarathon 2018.